Wir sitzen hier oben im Stoffwechsellabor, in einem Altbau der Kliniken. Hier sind die Bettentürme. Ich bin in der Arbeitsgruppe von Professor Marquardt, das ist das Stoffwechsellabor. Wir beschäftigen uns also mit allen Genen und Proteinen, Enzymen, Rezeptoren etc., die im Stoffwechsel eine Rolle spielen. Natürlich gibt es ein Spezialgebiet, da komme ich später noch drauf. Ich will Ihnen kurz zwei Blickdiagnosen vorstellen, die im Endeffekt auf genetische Ursachen zurückzuführen sind. Wenn man zum Arzt kommt, sagt er oft, sag doch mal A. Und was man da sehen kann, ist unter Umständen so etwas hier. Da sehen wir riesige Tonsillen, das war ein fünfjähriges Mädchen. Da sind Cholesterinester drin gespeichert und was die Ursache dafür ist, wie gesagt, später. Ein anderes Beispiel sehen wir hier. Da ist das Zäpfchen verdoppelt, sogenannte Uvula bifida. Eine der Ursachen dafür haben wir auch gefunden und da kommen wir später auch noch zu. Und warum brauchen wir überhaupt neue Gene? Das Genom ist im Prinzip ja bekannt, ist alles durchsequenziert, aber viele Gene haben bisher immer nur noch irgendeine Nummer. Das heißt also eine Nummer, die nichts sagt über die Funktion. Manche haben Namen, die heißen dann wegen NPC1L1. L1 heißt like NPC1. NPC1 ist ein bekanntes Gen. NPC1L1 ist dann eben like NPC, die Nummer 1. Da gibt es auch eine Nummer 2 und andere, die auch so ähnlich aussehen. Also es sind irgendwelche Strukturhomologien. Da benennt man, wenn man neue Gene gefunden hat, erstmal die irgendwie so, ohne zu wissen, was sie wirklich machen. Aber es gibt zumindest einen Hinweis, es könnte irgendwas Ähnliches machen, wie das andere Gen, das bekannt ist. Aber die Funktion muss eben noch weiter erforscht werden. Und es geht auch darum, Gene als Krankheitsursache zu identifizieren. Das heißt, es kann durchaus sein, dass es ein bekanntes Gen gibt, und jemand, der hat eine Krankheit und man weiß gar nicht, dass bei dem dieses Gen, was schon lange bekannt ist, mutiert ist. Und das muss man natürlich auch erstmal herausfinden. Es geht zum einen um Volkskrankheiten, wie zum Beispiel Krebs, Atherosklerose, Diabetes etc., wo man herausfinden möchte, was sind genau die Ursachen, damit man eine bessere Vorhersage machen kann, ob eine bestimmte Person, die man wegen hohes Cholesterin hat, überhaupt jemals Atherosklerose bekommen wird oder vielleicht nicht, weil es bestimmte Gene gibt, die davor schützen. Und dann geht es eben auch um eine gezielte Therapie. Wenn ich genau weiß, welches Gen eine Mutation trägt, kann ich unter Umständen besser therapieren, als wenn ich nur wegen das Cholesterin messe oder nur weiß, der hat Diabetes, aber nicht genau warum. Unter Umständen eben sogar die Frage, soll überhaupt therapiert werden? Es gibt also Fälle, wo man sagen kann, jemand hat ein HDL-Cholesterin von nahezu null. Ich komme gleich nochmal aufs HDL-Cholesterin, aber es macht keinen Sinn, da irgendeine Therapie zu machen, weil der nie Atherosklerose bekommen wird. Man muss den Stoffwechsel verstehen, alle Gene im Pathway kennen, um dann eben neue Angriffspunkte für Therapien zu definieren. Da werde ich gleich mal ohne eine Folie auch noch was zu sagen, kommt später auch noch. Dann gibt es seltene Krankheiten und in unserem Stoffwechsellabor beschäftigen wir uns mehr mit seltenen Krankheiten. Da ist unter Umständen keine Therapie möglich, manchmal schon, zum Beispiel PKU ist ein klassisches Beispiel, wo eben Phenylketonurie man durch eine entsprechende Diät verhindern kann, dass sich da Stoffwechselprodukte ansammeln, die für den Körper schädlich sind. Manchmal ist aber eben auch nur dann eben eine pränatale Diagnose für weitere Geschwister in der Familie möglich, um eben zu verhindern, dass Kinder mit schwersten Krankheiten, die unter Umständen auch im ersten Lebensjahr versterben, zur Welt kommen. Jetzt nochmal zur Volkskrankheit, Atherosklerose. Da gab es mal hier in Münster die PROCAM-Studie, prospektive kardiovaskuläre Münster-Studie, an der Professor Assmann, der lange Zeit Direktor des Instituts für Laboratoriumsmedizin war, beteiligt war. Da haben die einen PROCAM-Score entwickelt. Das heißt also, wenn man 1000 Menschen nimmt und gibt denen einen rechnerischen Score, der zusammengesetzt ist aus Alter, Blutdruck, Cholesterinwert, HDL, LDL und Triglyceriden, Diabetes vorhanden oder nicht, Rauchen, ja oder nein und familiäre Belastung, kann man einen Score errechnen, der meinetwegen bei dieser Gruppe besonders hoch ist und bei dieser Gruppe sehr niedrig ist. Wenn man diese Gruppeneinteilung macht, hat man wegen hier 1000 Menschen genommen und jeweils 200 in jeder Gruppe, dann hat man in dieser Gruppe in 10 Jahren 21,4% der Personen, die dann einen Herzinfarkt bekommen. Das ist schon ganz schön ordentlich. Hier aber immerhin auch noch 0,6. Wichtig ist jetzt noch zu sehen, die Skala geht hier nur bis 25%. Wenn ich jetzt mal die Skala richtig mache auf 100%, dann sehe ich, dass hier unten die 21,4% sind und dass ungefähr 80% der Menschen auch in der Höchstrisikogruppe in den nächsten 10 Jahren keinen Infarkt bekommen. Und die Frage ist, kann ich jetzt eben gucken, ob es vielleicht hier irgendwelche Dinge gibt, zum Beispiel hat schon erwähnt, HDL-Cholesterin ist ein Risikofaktor, je niedriger ist, desto höher ist das Infarktrisiko. Aber es gibt Menschen, die haben HDL von 0 und haben trotzdem kein Infarktrisiko. Wenn ich jetzt mit Hilfe der Gene, die das eben bestimmen, welches HDL-Cholesterin gefährlich ist und welches nicht, das differenzieren kann, dann kann ich eben sagen, okay, ein paar Leute aus dieser Hochrisikogruppe, die sind eigentlich hier oben, die haben kein Risiko, weil eben das HDL zwar in den Score eingegangen ist, aber in diesem Falle für den Score gar keine Rolle spielt. Das heißt also, hier will ich jetzt die Gene dazu nehmen. Und ich will auch unter Umständen herausfinden, warum Menschen in einer relativ niedrigen Risikogruppe trotzdem Infarkt bekommen können. Das Alter kann man kaum beeinflussen, die meisten anderen Dinge kann man beeinflussen. Blutdruckmedikamente gibt es jahrzehntelang, die haben schon sehr vielen Menschen das Leben gerettet. Das Cholesterin kann beeinflusst werden, Triglyceride, Diabetes, Rauchen etc. kann beeinflusst werden. Die familiäre Belastung kann zwar nicht beeinflusst werden, sie ist aber hilfreich dabei herauszufinden, was denn die Ursache für Atherosklerose in einer Familie ist. Die Technik dafür, um so etwas herauszufinden, unter anderem ist die, ganz viele Punktmutationen zu untersuchen, weil man damit die Chromosomen praktisch wie mit einer Farbe anfärben kann. Punktmutation heißt einfach, unser Genom besteht im Prinzip auch nur 4 Buchstaben, A, C, G, T, das sind die 4 Basen unseres genetischen Codes. Und eine Punktmutation ist irgendwo in den 3 Milliarden Basen, die unser Genom ausmachen, ist eine Base ausgetauscht, meinetwegen ein A zu einem C. Und hier ist ein Beispiel, wo ein A zu einem G ausgetauscht ist. Dies hier sollen jetzt Stücke der DNA eines Probanden sein, die an einer ganz bestimmten Stelle entweder ein A auf dem einen Chromosom oder ein G auf dem anderen Chromosom haben. Diese Stücke sind jetzt zu Einzelstrang gemacht worden, also denaturiert, die Doppelstrang-DNA denaturiert zu Einzelstrang. Und hier habe ich ein kleines Kügelchen, sogenannte Beads, auf denen ein kurzes DNA-Stück synthetisiert ist. Diese Sequenz hier, die ist bei allen diesen Stückchen gleich und sie passt zu der Sequenz, ist komplementär dazu, kann also ihren Doppelstrang ausbilden, zu der Sequenz des Patienten neben der Mutation, die ich untersuchen will. Und wenn ich jetzt fluoreszenzmarkierte Nukleotide zusetze, also hier Thymidin und hier Cytosin, das eine in grün, das andere in rot, dann kann ich mit einem Laser hinter dieses Kügelchen anstrahlen und sehen, ob es grün oder rot leuchtet oder sogar in beiden Farben leuchtet. Und wenn zum Beispiel ein Patient nur das A hat auf beiden Chromosomen, und wir sagen, das eine nennen wir A, das andere nennen wir B, weil C, G, T und so weiter wollen wir nicht auseinandertösseln, sondern schematisch einteilen in die Gruppe A oder B und sagen, der B-Anteil wird hier oben aufgelistet, dann wäre bei dieser Person der Anteil B ungefähr 0. Das heißt, ich könnte sagen, diesen SNP stelle ich durch einen Punkt da hier unten. Da ist der AA-Homozygot. Da gibt es einen kleinen Kreis rum, weil die Fluoreszenzmessung natürlich nicht hundertprozentig ist, die ist so ein bisschen Background B-Allel gibt es immer. Wenn jemand dagegen nur das andere Allel hat, hier also B genannt, dann hat er nur ein Signal hier oben, 100% B-Allel. Und wenn er beide hat, dann wird das Signal irgendwo in der Mitte sein, 50% B-Allel und der Rest ist A-Allel. Was kann man damit anfangen? Ich hatte eben schon gesagt, man kann die Chromosomen einfach mal farblich markiert betrachten. Das tun wir hier. Wir haben hier einen Stammbaum und ich nehme einmal das eine Allel Chromosom rot, das andere grün. Also alle SNPs praktisch da drauf. Auf dem einen Allel werden die, die mit grün sichtbar sind, die anderen sind die, die mit rot sichtbar sind. Und dann soll hier mal eine Mutation vorhanden sein auf dem Chromosom. Und die wird jetzt durch Vererbung in der Familie weitergegeben. Bei der Vererbung entsteht bei der Produktion der Keimzelle schon mal ein Crossing Over. Das heißt, dieses Chromosom, was wirklich weitergegeben wird, ist nicht mehr komplett grün, sondern zum Teil rot. Stammt also von einem anderen Elternteil. Bei der Frau gibt es natürlich die Produktion der Eizellen, da passiert etwas Entsprechendes, aber das interessiert uns jetzt deswegen nicht so genau, weil hier die Mutation ist. Gut, das wird nun weitergegeben und bei der nächsten Generation entstehen neue Crossing-Overs. Das heißt, der Anteil, der von dem ursprünglichen Mutationsträger weitergegeben wird, von dem Chromosom, ist kleiner geworden. Das passiert auf der rechten Seite genauso. Und wenn jetzt diese beiden Personen, die Kausalkousine ersten Grades sind, Kinder bekommen, dann kann es eben vorkommen, dass die Kinder auf beiden Chromosomen, wenn sie diese hier bekommen, die Mutation tragen. Wir spinnen das hier also weiter und haben weitere Crossing-Overs eingebaut, sodass hier nur noch jeweils ein kleiner Anteil grün von hier oben stammt. Und wenn wir uns das mit dem Laser anschauen könnten, dann könnten wir sehen, aha, nur dieser kleine grüne Teil ist auf beiden Chromosomen von dem Großvater. Das heißt, da kann das krankmachende Gen liegen. Hier aber, wo von völlig verschiedenen Eltern, Großelternteilen DNA vorhanden ist, da kann die Mutation nicht liegen, wenn es eine rezessive Erkrankung ist, bei der beide Chromosomen betroffen sein müssen. Und wenn es das wieder mit den blauen Punkten macht, dann sieht das im Prinzip so aus. In diesen Regionen ist für einen SNP manchmal zufällig der Patient Homozygot B, manchmal zufällig Heterozygot, manchmal zufällig Homozygot A. In dieser Region aber ist es so, wenn hier das eine Chromosom ein A trägt, das andere das gleiche von dem Großvater geerbt, also auch ein A. Das heißt, dann sind wir A-Homozygot. Wenn hier ein B ist, haben wir auch hier ein B, B-Homozygot. Heterozygote fehlen hier. Das heißt, man kann mit bloßem Auge erkennen, die chromosomale Region, die hier in Frage kommt, liegt hier. Also diese Region ist die, wo die Mutation vom Großvater vererbt worden sein kann. Bei der Tangier-Krankheit haben wir also so eine ähnliche Methode benutzt. Da haben wir damals eine Methode benutzt, die noch etwas langwieriger war. Das hat uns ungefähr 2-3 Jahre gekostet, bis wir diese Untersuchung fertig hatten. Heutzutage könnte man das, wenn man es wollte, in 3 Tagen erledigen. Da die vergrößerten Tonsillen, was darin gespeichert sind, sind Cholesterin-Ester. Und neben den Tonsillen findet man eben dann auch Schaumzellen, unter anderem in den Tonsillen auch. Schaumzellen sind nichts anderes als Makrophagen, die zu viel Cholesterinester gespeichert haben und die in kleinen Kügelchen in der Zelle sichtbar sind, deswegen sieht die schaumig aus. Die findet man auch bei Heterozygoten, Familienmitgliedern mit einer Tangierkrankheit in der Mucosa des Intestinums und des Dickdarms. Man findet eine Hepatosplenomegalie, periphere Neuropathie, Thrombozytopenie etc. Das sind alles Folgen der Speicherung von Cholesterinestern und man findet eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für die koronare Herzkrankheit. Was man dann noch gesehen hat, man findet eine HDL-Defizienz. Dazu muss man jetzt sagen, was ist HDL eigentlich? Cholesterin wird im Blut transportiert in Partikeln. Das kann nicht einfach frei rumschwimmen, sondern wird in Partikeln, die eine Oberfläche haben, die hydrophil ist nach außen, im Blut also nicht verklumpt. Und das Cholesterin wird benötigt in der Zellwand und für verschiedene Synthesen von Steroidhormonen zum Beispiel. Ist also nicht ganz unwichtig. Andererseits, wenn man zu viel Cholesterin hat, dann lagert es eben der Makrophage ein. Der transportiert es unter Umständen in die Arterienwand. Dort entstehen atherosklerotische Plaques und wenn die reißen, dann kann es zum Thrombus kommen, also zum Infarkt. Das HDL-Cholesterin wird dazu genutzt, überschüssiges Cholesterin wieder einzusammeln aus peripheren Zellen, zum Beispiel Arteriengefäßen, und zurück zu transportieren zur Leber. Und wenn das HDL-Cholesterin niedrig ist, ist das Infarktrisiko höher. Männer haben generell ein höheres Infarktrisiko, haben auch niedrigeres HDL. Das heißt also, HDL ist genetisch bedingt, man weiß das eben vom Geschlecht und aus Zwillingsstudien auch. Es kann ein bisschen beeinflusst werden, zum Beispiel senkt Rauchen das HDL-Cholesterin, erhöht nebenbei das Infarktrisiko. Sport kann das HDL-Cholesterin etwas anheben. Hier hatte ich schon gesagt, niedriges HDL, höheres Infarktrisiko, weil eben das Cholesterin nicht wieder abgeführt werden kann. Das LDL im Überschuss, hatte ich schon erwähnt, wird von Makrophagen aufgenommen. Die bilden die Schaumzellen, lagern sich zum Beispiel in Tonsillen ein oder eben in Gefäßen. Hier hatten wir einen Stammbaum einer Familie mit der Tangierkrankheit, wo eben solche vergrößerten Tonsillen auftreten können. Den hat Professor Aßmann schon 1977 publiziert. Die letzten Generationen hier, die habe ich dann hinzugefügt, die waren damals noch nicht geboren. Was man hier vor allem sieht, ist erstmal der Stammbaum bis 1640 zurück, dass es hier eine Linie gibt, wo die Eltern des homozygoten Patienten, der die Tangierkrankheit und seiner Schwester, die Eltern miteinander verwandt sind. Das heißt, hier gibt es einen gemeinsamen Vorfahren. Hier gibt es eine weitere grüne Linie, die hierüber gehen würde, wenn man so weiter spinnt, wo das Gleiche passiert. Dann gibt es noch blaue und rote Linien, wo das auch so wäre. Tatsächlich war es so, die stammten aus der Eifel und die 8 Urgroßeltern des Indexpatienten lebten alle im selben Dorf. Das heißt, wir konnten davon ausgehen, dass es nur um eine Mutation geht in einem Gen, die auf beiden Chromosomen vorliegt. Und deswegen machte so eine Vererbungsanalyse mit so SNPs Sinn. Und tatsächlich konnten wir hinterher das Tangier-Gen auf Chromosom 9Q31 in einer sehr kleinen Region identifizieren. Das Gen heißt ABCA1. ATP-Bindungskassettenprotein, Klasse A Nummer 1. Es gibt zig von solchen Transportproteinen. Die heißen alle ABC und dann ABC, A, B, C, G. Wie weit es inzwischen geht, weiß ich gar nicht. Dies hier ist die Familie, wo wir den großen Stammbaum hatten mit den zwei Homozygoten. Wir haben dort gesehen, dass die einen Aminosäureaustausch haben an der Position 935. Das Protein, was dann gebildet wird, ist nachweisbar. Das wird also gebildet und ist stabil. In einer weiteren Familie hatten wir etwas anderes. Da haben wir ein Stopp-Codon gefunden. Das X steht für Stopp. Das heißt, das Protein bricht dort ab. In dieser Familie hatten alle drei Patienten Atherosklerose. Diese Dame ist am Herzinfarkt gestorben. Während der Studie noch. Diese beiden hier hatten nie Atherosklerose. Bei dem Herrn ist mal irgendwann im Alter von über 70 sogar noch eine Koronariographie gemacht worden und hat festgestellt, er hat ganz normale, saubere Arterien, also für sein Alter eigentlich so relativ sehr sauber. Dies hier ist dieser ABC-Transporter. Man sieht, das ist ein Transmembranprotein. Hier ist die Membran, es ist durch die geht mehrfach durch die Membran und hier haben wir so zwei Hälften. Wenn man die zusammenklappt, hat man praktisch einen Kanal, durch den etwas transportiert werden kann. Die Mutation in der Familie, die keine Atherosklerose hat, liegt hier, 935S. Ging jetzt etwas schnell. Und was man hier sieht, die NBF ist betroffen, das heißt Nucleotide Binding Fold. Hier wird ATP gebunden und Energie verbraucht für den Transport von Substraten durch diesen Kanal. Hier gibt es noch eine zweite NBF. Und bei den Patienten ist nur eine betroffen. Was man herausgefunden hat, ist, dass wenn eine der beiden NBFs noch funktioniert, dann kann dieser Kanal zwar nicht mehr dafür sorgen, dass HDL-Cholesterin in hinreichenden Mengen gebildet wird. Das HDL ist bei beiden Familien null. Aber man kann damit noch Oxysterole transportieren. Das sind also zum Beispiel 25 oder 27 Hydroxycholesterin, Cholesterinderivate. Und diese Oxysterole haben eine Signalfunktion, das heißt, die greifen den Stoffwechsel ein und steuern Gene. Da gibt es extra Kernrezeptoren, die diese Dinger binden und dann im Kern als Transkriptionsfaktoren wirken. Die andere Mutation in der Familie mit Herzinfarkt liegt hier vorne, das heißt, hier bricht das Protein ab, das heißt, der ganze Teil hier hinten fehlt. Die können keine Oxysterole mehr transportieren und bei diesen Patienten hat man tatsächlich im Blut Oxysterole nachgewiesen, die dort normalerweise nicht nachweisbar sind. Und wir vermuten, dass eben daraus abgeleitet werden kann, dass diese Oxysterol-Transporte wichtig sind, um Atherosklerose zu verhindern oder eben zu erzeugen. Die Quintessenz ist halt, dass bei diesen Patienten die Oxysterole im Blut landen und wir sehen Atherosklerose und Herzinfarkt. Bei dieser Mutation haben wir zwar auch eine HDL-Defizienz, also HDL ist praktisch null, normalerweise 55 bei Frauen, 45 bei Männern, ist hier nahezu null. Aber wir sehen eben, dass der Oxysterol-Transport noch möglich ist und dass die keine Atherosklerose haben. Das heißt, es kommt eben nicht nur darauf an, in diesem Falle, dass man weiß, HDL ist niedrig, hohes Risiko. Nein, wir müssen wissen, ABCA1 in dieser Familie ist mutiert. Und wir müssen sogar noch wissen, es ist nicht nur ABCA1 mutiert, sondern wir müssen die konkrete Mutation wissen. Dann können wir sagen, aha, bei denjenigen hier oben haben wir ein Infarktrisiko und bei diesen hier können wir den HDL-Parameter bei der Score-Berechnung vergessen, weil es keine Rolle spielt. Das heißt, diese hier müssen nicht therapiert werden, um eine Atherosklerose zu finden, die kriegen sowieso keine. Wenn man also solche Mutationen irgendwann findet, kann es sein, dass man, wenn man keine Familie hat, wo mehrere Betroffene sind oder weitere Patienten hat, die von der gleichen Erkrankung betroffen sind, sondern nur einen einzelnen Patienten hat, dass man dann erstmal beweisen muss, dass eine Mutation, die man gefunden hat, wirklich relevant ist für die Erkrankung. Das ist möglich, indem man vom Patienten sich pluripotente Stammzellen macht und dann in zum Beispiel Hepatozyten-like Cells sich praktisch Hepatozyten künstlich erzeugt, die man in Kultur halten kann und untersuchen kann, was hat die Mutation für einen Effekt auf den Stoffwechsel. Man kann das unter Umständen auch anders machen, indem man einfach Zellen nimmt, die man in Kultur sowieso halten kann, die nicht vom Patienten stammen. Und vielleicht hat einer oder andere schon mal dieses Wort CRISPR gehört. Mit dem kann man halt Mutagenese machen in eukaryoten Zellen. Jetzt kann man das natürlich auch mal googeln. Und kann sich dann praktisch ein Modell des Patienten aus anderen Zellen machen und hat den Vorteil, dass der sonstige Background des Patienten dort keine Rolle spielt, sondern konkret diese eine Mutation untersuchen kann und sehen kann, was macht die für einen Effekt. Ist die wirklich verantwortlich für die Erkrankung des Patienten? Es ist sogar denkbar, dass man umgekehrt hergeht. Jetzt kommen wir zur Therapie. Man könnte vom Patienten sich die pluripotenten Stammzellen machen, die durch CRISPR korrigieren, das heißt die Mutation rückgängig machen und wieder dem Patienten zurückgeben. Dann werden sich solche Zellen zum Beispiel in der Leber anlagern und dort die normale Funktion bringen. Diese SNP-Studien, die wir eben hatten, wo man ganz viele SNPs über das gesamte Genom untersucht, auf unseren Chips sind normalerweise bis zu 5 Millionen SNPs drauf gewesen, Punktmutationen. Die kann man auch benutzen, um andere Erkrankungen zu untersuchen, nämlich solche, die einen relativ geringen Effekt haben. Zum Beispiel gibt es Mutationen, die haben vielleicht eine Risikosteigerung um 10%. Wenn Sie jetzt eine Familienuntersuchung machen würden, Infarkte kommen sowieso vor, auch wenn man diese Mutation, die man wegen des Risikos leicht erhöht, nicht hat. Und andere Patienten, die die Mutation tragen, haben nur eine Steigerung des Risikos um 10%. Das heißt, da können Sie keine Vererbungsanalyse machen. Da können Sie nicht sagen, das hier ist rot und das ist grün und das ist jetzt entscheidend. Was Sie aber machen können, ist, wenn Sie 5000 Patienten haben, 5000 Kontrollen, dann können Sie gucken, ob so eine Punktmutation irgendeine Assoziation zeigt, statistisch signifikant, häufiger wegen der Infarktgruppe vorkommt als in der Kontrollgruppe. Und damit können Sie dann eben auch noch nachweisen, dass es einen Zusammenhang gibt. Das hat man mal gemacht in einer großen Studie, damals 14.000 Fälle und 3.000 Kontrollen und hat dann unter anderem gefunden, dass auf Chromosom 9p, die koronare Herzkrankheit, kodiert wird. Diese Mutation hatte tatsächlich nur einen Effekt von irgendwas um die 10%. Man kann auch mit diesen Chip-Analysen sehen, wo auf einem Chromosom eine ganze Region fehlt. Hier zum Beispiel Chromosom 9q. Man hier ist normal, beide Chromosomen sind vorhanden. Hier fehlt auf einem Chromosom das Signal, das heißt, wir haben nur die halbe Signalstärke. Und da kann ich also sagen, hier fehlen mehrere Megabasen. Und tatsächlich fehlt bei jedem von uns, haben die Kollegen hier in Nature Genetics 2006 publiziert, eine ganze Menge. Man nimmt an, dass jeder von uns 30 bis 50 Deletionen im Genom hat, die größer als 5000 Basen lang sind, jeweils insgesamt eine halbe Megabase und mehr, die fehlt, in der insgesamt betroffen ca. 270 Gene sind. Das heißt, viele von uns leben nur deshalb, weil wir halt von den meisten Genen zwei Kopien haben. Eine, die gesund ist und die andere, die kann einfach fehlen. Wenn wir nur eine Kopie hätten und bei 267 Genen würde die Kopie fehlen, dann würden wahrscheinlich viele nicht hier sitzen mehr. Das Problem ist natürlich, dass solche Deletionen in der nächsten Generation auf jemanden treffen können, wo das andere Chromosom dort eine Punktmutation trägt, die eine Erkrankung macht und dann werden die Kinder unter Umständen krank. Und das ist bei allen von uns so. Ungefähr 4% aller Neugeborenen haben eben genetische Erkrankung, die natürlich in der Regel milde ist und unter Umständen gar nicht erstmal auffällt. Aber wenn man genauer guckt, kann man das nachweisen. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt, der Uvula bifida. Das gespaltene Zäpfchen, wenn man das irgendwie nach einer Durchzechten nachsieht, dann geht das wieder weg. Ansonsten, wenn es genetisch bedingt ist, wie hier, dann kann man versuchen herauszufinden, woran es liegt. Das haben wir gemacht. Da komme ich zum Schwerpunkt Glykoproteine unserer Arbeitsgruppe. Ein Großteil der Proteine, die wir so haben, besteht nicht nur Aminosäuren, sondern hat Seitenketten aus Zuckern, die da angehängt werden. Und die sind eben teilweise für die Funktion essentiell. Aus dem Kern kommt die RNA, hier sind Ribosomen am rauen ER und viele Proteine, eben vor allem die Glykoproteine, die werden dann hier an dem rauen ER synthetisiert und in das ER hinein wird das Protein zunächst mal gegeben, dort modifiziert, Zucker angehängt, durch Kügelchen transportiert zum Golgi, dort weiter modifiziert und schließlich freigesetzt. Hier haben wir mal das ER, das ist eine Doppelmembran, hier ein Ribosom dran, was gerade ein Protein in das ER hineinsynthetisiert. Und im ER werden Zuckerketten vorsynthetisiert. Das Blaue, die Kreise, das ist Glucose, das Grüne ist Mannose. Man sieht hier also eine lange Zuckerkette vorsynthetisiert, die an der Membran gebunden ist. Und während der Synthese des Proteins wird dieser Zucker übertragen auf das Protein. Und dann wird dieses Protein verpackt in einen Vesikel und transportiert zum Golgi. Dort wird ein Großteil der Zuckerketten bis hier unten auf den unteren 5 Zucker wieder abgebaut und neu aufgebaut. Und am Ende sehen wir diese pinken Rauten, das ist die Sialinsäure. Die Säurefunktion ist negativ geladen bei neutralem pH. Das heißt, wir haben hier ein Protein, das soll mal das Transferin sein, ein Eisentransportprotein, was relativ in großen Mengen im Blut herumschwimmt. Das kann man dann sehr leicht analysieren und man sieht, die normale Version ist das Tetrasialotransferin, 1, 2, 3, 4 Sialogruppen. Und bei der Erkrankung einer Congenital Disorder of Glycosylation wird eben hier oder dort ein Enzym von diesen vielen Schritten, die hier gemacht werden müssen, defekt sein, sodass die Glykosylierung nicht vollständig ist. Es ist aber praktisch immer so, dass Patienten, die überleben, haben eine gewisse Leakage, sodass also das Tetrasialo noch gebildet werden kann. Weil wenn gar kein Tetrasialo mehr gebildet werden kann, weil die Glykosylierung komplett geblockt ist, dann ist die embryonale Entwicklung auch gestört und es kommt nicht zu einer Geburt. Aber man sieht eben hier, dass zum Beispiel da eventuell mal die ganze Kette fehlt, weil hier zu wenig gebildet worden ist, einfach nicht genug Ketten zur Verfügung standen. Dann kann das ganz fehlen, dann bleibt eine Stelle frei, die besetzt werden könnte. Und es fehlen 2 Sialogruppen oder sogar 4, wenn beide Stellen frei bleiben. Wenn jetzt hier was nicht funktioniert, wo die Resynthese nicht ganz klappt, dann kann es sein, dass man zum Beispiel Monosialo hat, wo eins noch komplett durchsynthetisiert worden ist, die anderen aber nicht. Man kann aber auch Trisialo haben, wo 3 durchsynthetisiert sind und eins nicht. Gut. Hier nochmal etwas größer dargestellt. Diese Zuckerketten werden zunächst aufgebaut in einem Membranenker, der heißt Dolichol. Das sitzt also in der ER-Membran drin. Da wird die Synthese gestartet, die Mannosen angehängt. Dann flippt das nach innen ins ER, das ist auf der Außenseite, hier in der Innenseite. Dann wird es aufgebaut, bis die Glukosen alle dran sind. Und dann wird es durch die Oligosaccharyltransferase auf das frische Protein übertragen. Die Anzahl der Pfeile entspricht der Anzahl der Schritte und Enzyme, die da beteiligt sind. Überall dort können Mutationen auftauchen. Und dann gibt es eben weitere viele Schritte, die dann dazu führen, dass wir das reife Protein, die reife Glykosylierung haben. Nun, diese Zucker werden nicht einfach so irgendwo auf das Protein übertragen, sondern da gibt es eine Erkennungssequenz, es wird immer auf ein Asparagin übertragen und dann auf ein solches Asparagin, wo 2 Aminosäuren weiter ein Serin oder ein Threonin liegt. Und an dieser Position darf auf keinen Fall ein Prolin liegen, in dem X dazwischen. Also hier irgendeine andere Aminosäure, Asparagin, andere Aminosäure, Serin oder Threonin. Im Transferin ist es so, dass es einmal Asparagin Lysin Serin ist und Asparagin Valin Threonin ist. An diese Asparagine wird jeweils der Zucker angehängt. Hier habe ich mal so eine Seitenkette aufgemalt vom Asparagin. Hier die Aminogruppe des Asparagins, also die Amidgruppe. Und dort wird der Zucker angebunden. Das heißt, hier kommt das Glykan dran. So sieht die Struktur hinterher aus. Und dann haben wir hier die 2 negativen Ladungen da unten dran. Wie kann man sowas nachweisen, ob es da ein Problem gibt in der Glykosylierung? Das macht man mit der isoelektrischen Fokussierung. Da die Vorlesung ja eigentlich klinische Chemie beinhaltet, haben Sie hier mal eine Methode der klinischen Chemie. Die Ladung des Proteins in der Lösung wird durch den pH bestimmt. Wenn ich jetzt das ganz sauer mache, dann werden die Carboxylgruppen protoniert, tragen keine Ladung mehr. Dafür werden die Aminogruppen protoniert und tragen eine positive Ladung. Im basischen Bereich werden die Carboxylgruppen deprotoniert, sind negativ geladen und diese hier sind neutral. Es gibt verschiedene Aminosäuren mit geladenen Seitenketten, also nicht nur Sialinsäure trägt zur Ladung bei, sondern auch verschiedene Aminosäuren, die Asparaginsäure, Glutaminsäure, Lysin, Arginin, Histidin, Cystein und Tyrosin können extrem basischen pH auch Protonen abgeben. Und jetzt macht man das so, dass man ein Gel gießt, wo auf der einen Seite ein pH-Gradient sauren Bereich existiert, auf der anderen Seite ist es basisch. Das heißt, man hat dann eine Aminosäuremischung in einem Gradienten verteilt, sodass wir hier sauer und da basisch sind. Wenn ich jetzt mein Protein auftrage, dann ist das in dem sauren Bereich, meinetwegen hier, positiv geladen, also protoniert. Und wenn es jetzt Strom angelegt wird, positiv und minus, negative Elektronen angelegt werden, dann wandert dieses Protein im elektrischen Feld von Plus zu Minus. Dabei kommt es in immer mehr basischen Bereich, das heißt, es werden Protonen abgezogen und irgendwann ist die Ladung des Proteins wieder Null. Es ist nicht mehr positiv, nicht negativ geladen, sondern kommt genau da an, wo Null ist. Und deswegen fokussiert sich das Protein hier. Ich könnte das gleiche Protein auf der anderen Seite auftragen, dort wäre es negativ geladen und dann würde es so lange wandern, bis es wieder da ist, wo mein Kollege, der von der anderen Seite kam, gelandet ist. Diesen Punkt nennt man den isoelektrischen Punkt, das heißt, die Gesamtladung des Proteins ist Null. Positive und negative Ladungen sind gleich iso. Wenn ich jetzt ein Protein habe, was mehr Ladung enthält, also stärker positiv geladen ist, dann wandert es eben zu einer anderen Position, zu einem anderen pH-Wert und damit kann ich halt die verschieden geladenen Proteine, die gleiche Masse insgesamt fast haben, aber durch die Ladung sich vor allem unterscheiden, auftrennen. Und das gibt dann eben diese Muster hier, die wir hier sehen, das Tetrasialo als das normale und die mit weniger Sialogruppen wandern eben in einer anderen Position. Hier nochmal, das war die ursprüngliche Struktur, die übertragen wird. Hier die Endstruktur, die modifizierte. Und was wir hier sehen, das Gelbe, ist die Galaktose. Die wird eingebaut vor der Sialinsäure. Und das ist jetzt gleich ein Punkt, um den es geht. Kurz merken, wir hatten eine Familie, wo zunächst nicht bekannt war, was die Ursache ist. Die hatten so eine Glykosylierungsstörung, in der IEF sichtbar. Die Eltern waren Cousin-Cousine ersten Grades. Und wir hatten zwei betroffene und drei nicht betroffene Geschwister. Wir haben eben zum einen dieses Homozygotie-Mapping gemacht, das nennt man diese SNP-Analyse, die ich gezeigt habe mit den blauen Punkten. Und zum anderen dann hinterher eine Next-Generation-Sequenzierung, da komme ich gleich auch noch zu. Erstmal, wie es in der Familie aussah. Eins der Geschwister zeichnet dieses Muster, das andere dieses Muster. Man sieht, dass hier das Disialo deutlich verstärkt ist. Hier ist es mehr so ein gleichmäßiges Abfallen im Transferin. Dieses hier deutet darauf hin, dass eine Zweiergruppe, also ein ganzes Glykan fehlt. Das heißt, CDG1, das findet schon im ER statt, das Problem. Dieses Problem sieht mehr aus, als wenn die Modifikation am Ende nicht funktioniert hat nur. Und das wäre ein CDG2-Problem. Das heißt, wenn wir ein einzelnes Protein suchen, würden wir eigentlich denken, das kann eigentlich nicht klappen. Das ist entweder CDG1 oder 2, dies ist eine Mischform. Aus der Blaupunktanalyse kann man zusätzlich noch mit einem Programm, das nennt sich Merlin, einen Score errechnen, der sagt, mit welcher Wahrscheinlichkeit liegt hier die krankmachende Mutation oder nicht. Das heißt, dies hier ist ein Bereich, wo es keine Heterozygotin gab, hier auch. Und die restlichen Bereiche, wo wir in den Minusbereich kommen mit dem Score, da gab es also auch heterozygote Familienmitglieder. Also im Prinzip nichts viel anderes als mit blauen Punkten. Man sieht, in den blauen Punkten würde man hier einen Bereich sehen, wo die Heterozygoten fehlen. Es kam aber insgesamt, weil es eine kleine Familie ist, nicht nur ein kleines Chromosomenstück raus, wie bei Tangierkrankheit, da hatten wir nur noch ein Chromosomenstück, weil es eine Riesenfamilie war. Hier haben wir wesentlich weniger, das heißt, wir haben insgesamt noch 87 Megabasen in 12 verschiedenen Regionen des Genoms, die in Frage kamen. Das heißt, wir haben dann noch einen weiteren Punkt gemacht, nämlich eine Next-Generation-Sequenzierung. Haben Sie vielleicht inzwischen auch mal gehört, man sequenziert alle Gene, die es gibt, auf einen Schlag. Dazu nimmt man die menschliche DNA, zerhackt sie in kleinere Stücke, nimmt synthetisierte kurze Stücke, so ähnlich wie auf dem Chip für die SNP-Detektion, die zu den Stücken passen, die einen interessieren. Die Stücke, die einen interessieren, sind die Exons, das heißt die Teile der genomischen DNA, das sind ungefähr nur 3%, die hinterhin in ein Protein übersetzt werden. Den ganzen Rest, den wäscht man hier weg. Was übrig bleibt, ist das, was hier bindet, zum Beispiel auf so einen Chip, das ist Nimble Gene. Es gibt aber auch eben wieder Kügelchen von Illumina, die im Prinzip im gleichen Prinzip aufgebaut sind. Wieder kurze Sequenzen, die eben die Zielsequenzen binden können. Der Rest wird weggewaschen, die Kügelchen sind magnetisch, man kann die also rausziehen und hat nur das, was man möchte. Und das wird dann sequenziert. Auf dieses Verfahren der Next Generation Sequenzierung im Detail kann ich hier nicht eingehen. Die Frage ist, was können wir jetzt erwarten, wenn wir so eine Exomensequenzierung machen? Das nennt man halt das Exom, wenn man alle Exons sequenziert. Die gute Nachricht ist, man wird immer eine Mutation. Die schlechte Nachricht ist, man wird ganz viele Mutationen finden und weiß unter Umständen nicht, welches die krankmachende Mutation ist. Hier war es halt so, dass wir diese 12 Regionen hatten, die in der Vererbungsanalyse als mögliche Kandidatenregionen rauskamen. Und da waren über 1600 Gene drin. Eins zum Beispiel ist eine Galactose-Epimerase. Wir hatten eben gesehen, die Galactose ist kurz vor dem Ende vor der Sialinsäure. Das könnte ja eine Rolle spielen. Tatsächlich war es aber so, dass eins der Geschwister dann auch diese Region Homozygot hatte, schied also wieder aus. Insgesamt hatten wir über 200 homozygote Mutationen in diesen Kandidatenregionen, aber nur 8 davon waren nicht bereits als Polymorphismen bekannt, die auch bei gesunden Homozygot auftreten können. Das heißt also, es blieben nur 8 Gene übrig, die habe ich hier mal aufgezeichnet. Und von denen kann man jetzt eben angucken, wo liegen die überhaupt, was machen die, in welchem Organ spielen die eine Rolle. Und dann blieben eigentlich hinterher nur 2 Gene übrig. Bei diesem hier war es wiederum so, dass ein Geschwister die Mutationen auch hatte, dass nur ein einziges Gen übrig blieb, das war PGM1. PGM1 ist die Phosphoglucomutase 1. Und dann haben wir noch weitere Patienten untersucht mit ähnlichen Phänotypen, haben hier ganz viele Mutationen gefunden in diesem Gen bei den verschiedenen Patienten. Die roten Dreiecke, das sind sogar Stopcodons, wo das Protein abbricht. Hier gibt es noch 3 Varianten, die häufiger vorkommen, die also keine Bedeutung für die Krankheit haben. Das Protein ist aus 4 Domänen grob aufgebaut, globuläre Domänen. Hier zwischen ist der Bereich, wo Glucose-1-Phosphat in Glucose-6-Phosphat umgewandelt werden kann und umgekehrt. Hier hinten noch, kommen wir später noch auf, ist die CASP-Bindungsstelle. Phosphoglucomutase 1 macht aus Glucose-1-Phosphat über die Zwischenstufe Glucose-1-6-Bisphosphat Glucose-6-Phosphat. Das heißt, hier ist die Position 1, da die Position 6. Das ist das, was die Phosphoglucomutase macht. Wozu ist das gut? Im Stoffwechsel kommt Glucose aus der Nahrung herein und wird zunächst durch die Hexokinase in Glucose-6-Phosphat umgewandelt. Das kann in der Glykolyse verbraten werden, um Energie zu erzeugen, oder man kann daraus Fettsäuren machen. Wenn es gespeichert werden soll, muss PGM1 es umwandeln in Glucose-1-Phosphat, denn das kann dann in Glykogen überführt werden. Und umgekehrt, wenn die Leber in der Nacht die Glukosespiegel im Blut aufrechterhalten soll, dann benutzt sie Glykogen, macht daraus Glucose-1-Phosphat und das muss umgewandelt werden in Glucose-6-Phosphat. Das heißt, wir haben schon ein Problem, was wir erwarten können bei diesen Personen, die einen Defekt haben im PGM1. Sie können nachts ihren Glukosespiegel nicht vernünftig aufrechterhalten. Hier sehen wir es nochmal deutlicher. Da ist der Block. Wenn die Glukose in der Nacht gemacht werden soll, geht es nicht. Die geht runter im Blut. Wenn zu viel Glukose reinkommt, kann sie nicht gespeichert werden. Und muss hierher gehen, wenn die Energieproduktion ausgelastet wird, wird Laktat draus gemacht und Laktat steigt an. Die Galactose aus der Nahrung, die wird umgewandelt in UDP-Glucose, eine aktivierte Form, also Uridindiphosphat. Das ist also die aktivierte Form der Galactose, die dann für die Glykosylierung, die Glykanstruktur, benutzt werden kann. Dazu muss man aber Glucose, UDP-Glucose haben. Das ist hier ein Wechsel, der hier passiert, um UDP-Galactose zu erzeugen. Wenn man die nicht hat, weil hier der Block ist, dann kann eben auch die Galactose nicht mehr eingebaut werden ins Protein. Deswegen sehen wir bei den Patienten eben auch die CTG-Erkrankung. Was kann man jetzt tun? Man kann eigentlich auf beiden Seiten einfach Nahrungsergänzung machen. Man kann hier mehr Galactose geben und man kann hier komplexe Kohlenhydrate geben, damit die Patienten eben nicht Glucose als Schub kriegen, sondern komplex, was langsamer freigesetzt wird und unter Umständen sogar ausreicht, um über Nacht den Glukosespiegel aufrechtzuerhalten. Und wenn man das tut, dann sieht man hier oben in der Massenspektroskopie Patient vor Galactosebehandlung. Da sieht man hier das Tetrasialotransferin, was das normale ist, Tetrasialo. Und hier ganz viele andere Formen, zum Beispiel hier dieses Disialo, ist ungefähr etwas mehr als halb so hoch wie das Tetrasialo-Signal. Nach Galactosetherapie sind diese anderen Fremdsignale deutlich geschwächt gegenüber dem Tetrasialo. Das heißt, man erreicht damit was, dass man mehr Galactose gibt. Hier nochmal aufgezeichnet, Tetrasialotransferin war am Anfang ungefähr 50% des Gesamttransferins und Tetridi Mono- und Asialotransferin machten zusammen auch ungefähr 50% aus. Dann haben wir hier Galactose gegeben, zunächst nur 15 Gramm, hinter 30 Gramm. Und man sieht, dass das Tetrasialo wieder ansteigt und die nicht komplett durchsynthetisierten Formen wieder abnehmen. Wie sieht es genau aus? Wenn wir jetzt Galactose hier unten reingeben, dann wird die umgewandelt in UDP-Galactose. Dabei wird dieser Pool aber immer weiter verkleinert, bis irgendwann alle ist. Man kann jetzt mit der Galactose-Epimerase das hier wieder teilweise auffüllen, bis dieser Pool hier unten voll ist. Da oben kann man noch ein paar Glykane draus machen, bis das wieder alle ist. So, jetzt noch ein Endpunkt. Jetzt geht es nicht weiter. Hier unten kann nichts kommen und nichts gehen, weil wir da eine Blockade haben. Aber es gibt noch ein anderes Enzym, was jetzt wichtig ist. Das kann nämlich aus UTP, Uridintriphosphat, und Glucose-1-Phosphat wieder UDP-Glucose machen. Wenn man jetzt also UTP zusätzlich, dann kommt das Ganze wieder in Gang und wir können hier reichlich Glykane produzieren und die Galactose entsprechend verwerten. Das heißt also, wir müssen nicht nur Galactose zugeben, komplexe Kohlenhydrate für die Glucoseversorgung, sondern zusätzlich am besten noch Uridin, damit die Glykosylierung wieder normal funktionieren kann. Die Symptome, die man hat bei dieser Erkrankung, sind, wo bin ich jetzt gelandet? So etwas zu schnell alles. Sind neben der Uvula bifida eine vergrößerte Leber, Wachstumsverzögerung, Myopathie, Hypoglykämien bei vielen Patienten und eine dilatierte Kardiomyopathie. Das heißt, der Ventrikel dehnt sich aus, wird immer größer und die Funktion des Herzens wird immer schlechter. Bei 3 unserer Patienten kam es sogar zum Herzstillstand. Einer von denen ist zum Bus gerannt und zunächst mal tot umgefallen, konnte wiederbelebt werden, aber er hatte einen Dauerschaden davongetragen. Wie kommt es dazu? Jetzt kommen wir wieder zu der CASP-Region. Das war hier oben die Bindungsregion im PGM1 für ein Protein, das CASP heißt. Und das CASP hat den Namen daher, weil es an der Z-Scheibe sitzt, der quergestreiften Muskulatur. Man sieht hier mit einer Färbung die roten Streifen, das ist das CASP. PGM1 in den gleichen Zellen, das sind Kardiomyozyten in Kultur, wurde mit einem grünfluoreszenten Protein gekoppelt. Man sieht, das ist diffus verteilt normalerweise, wenn Serum da ist und Glucose da ist. Wenn man es überlagert, sieht man eine diffuse Überlagerung. Wenn man jetzt das Serum wegnimmt, nur noch Glucose da lässt, dann passiert was sehr Interessantes. Das PGM1 ordnet sich in der gleichen Muster an wie das CASP. Wenn man es überlagert, sieht man eben, dass es praktisch an der gleichen Stelle ist. Wie kommt das zustande? Das CASP ist dieses blaue Kügelchen hier in der Z-Scheibe, heißt wörtlich Z-Band Alternately Spliced PDZ-Containing Protein, Name ist egal. Wichtig ist nur, es verbindet halt hier Filamente mit der Z-Scheibe und hier sind eben Aktin und Myosin, die gegeneinander verschieblich sind, damit die Kontraktion des Muskels ermöglichen. Und an dieses CASP kann das PGM1 offenbar binden. Und normalerweise ist das PGM1 hier mal dargestellt als Dreiecke, farbige Dreiecke, diffus verteilt. Wenn ich jetzt das Serum wegnehme, dann sammelt es sich am PGM1 und deswegen haben wir dann eben diese Überlagerung der Bilder, die gleiche Struktur. Offenbar ist dann, wenn keine Fettsäuren mehr zur Verfügung stehen aus dem Serum, irgendwann aber Glucose noch da ist, ist notwendig, auf Glucose umzustellen im Muskel. Der Muskel, Herzmuskel insbesondere, verbrennt hauptsächlich Fett. Energiegewinnung. Wenn es notwendig ist, Glucose zu benutzen, muss offenbar das PGM1 sich entsprechend einer Z-Scheibe ansortieren, um hier dafür zu sorgen, dass hier in der Nähe auch das Wichtige passiert, nämlich Energie zur Verfügung gestellt wird. Und ein Herr Arimura hat schon 2009 gesehen, dass wenn Mutationen im CASP vorliegen, die die Bindung von PGM1 hier verhindern, dass es dann zur dilatativen Kardiomyopathie kommt. Und wir sehen jetzt umgekehrt, wenn PGM1 defekt ist, kriegen wir auch eine dilatative Kardiomyopathie. Das heißt, das passt zusammen. Der Effekt ist sichtbar, wenn man das Serum entzieht. Nach ungefähr 3 Tagen, dann sind die Fettsäuren verbraucht und es wird umgeschaltet auf Energie aus Glucose. Die mögliche Therapie auch der DCM ist, Glucose stabilisieren, Glucose-Bolus vermeiden, weil das führt nur dazu, dass man Laktaterhöhungen hat, aber keine Energiegewinn hat. Und man muss Lipide in hinreichender Menge damit reinbringen, damit das Herz nicht versucht, auf Glucose umzuschalten. Und eben dann eben komplexe Kohlenhydrate geben, statt im Bolus, um den Glucosespiegel konstant zu halten. Hier sieht man mal, wie sich ein Kind sich verhalten hat, das diese Erkrankung hat. Das war mit ungefähr 2 Jahren, hat es nur eine Fractional Shortening-Rate von ungefähr 10-12%. Das Herz zieht sich aber zusammen und man misst praktisch den Durchmesser, wenn es sich gerade gefüllt hat, und den Durchmesser, wenn es sich kontrahiert hat. Und dieser Prozentsatz, um den es sich kontrahiert, ist die Fractional Shortening-Rate. Und die ist normalerweise hier um die 40%, das ist der Referenzbereich. Da lag sie also krass drunter. Sie hat sich zunächst mal wieder berappelt. Als sie 7 Jahre alt war, ging es steil bergab. Da wurde sie auf die Transplantationsliste gesetzt für eine Herztransplantation. Dann haben die Ärzte aber ein paar Medikamente in den Cocktail gepackt, die sie wieder hochgebracht haben, bis in den Normbereich der FS. Man sieht hier, der linke Ventrikel, inner diastolic diameter, lag damals bei 60. Bei einem Erwachsenen ist der obere Referenzbereich ungefähr 52. Das heißt, sie lag da krass drüber. Durch die Therapie hat sich der Ventrikel wieder zusammengezogen und ist fast an den Normbereich herangekommen, aber sie entwickelt sich so ein bisschen drüber, hat also ein relativ größeres Herz, aber das sich einigermaßen vernünftig kontrahiert und damit kann man ganz gut leben. Die therapeutischen Optionen nochmal zusammengefasst, um den PGM1-Block zu umgehen: Galactose und Uridin für die Glykosylierung und komplexe Kohlenhydrate, um den Zuckerspiegel aufrechtzuerhalten. Und was die DCM betrifft, muss man auch dafür sorgen, dass der Fettsäureverbrauch besser organisiert ist. Das heißt, man kann ein Training machen unterhalb der aeroben Schwelle, wo dann Glucose eingesetzt würde, und unterhalb der anaeroben Schwelle und damit eben die oxidative Kapazität, den Citratzyklus verbessern. Man kann auch MCT-Öl geben, das ist also Fettsäuren, mittelkettige Fettsäuren, die direkt ins Blut gehen und nicht über die Leber und so weiter erstmal hin und her geschoben werden und damit relativ zügig dem Herzen zur Verfügung stehen. Man kann Citrat geben, um den Citratzyklus aufzufüllen, und man kann eben Heptanoic Acid geben, das ist eine 7-kettige Fettsäure, die normalerweise nicht vorkommt in der Nahrung. Das hat den Vorteil, dass wenn von 7 jeweils 2 für den Citratzyklus abgespalten werden, dann bleibt hinterher 3 C-Atome übrig. Und das ist geeignet als Substrat für das Auffüllen des Citratzyklus. Nicht nur nutzen, sondern auch auffüllen, damit er größere Kapazität hat. Außerdem haben wir ein Neugeborenen-Screening entwickelt, weil man halt Therapien für diesen PGM1-Block hat. Und inzwischen ist das Patent auch von einer Firma aufgekauft worden. Ja, Herr Ahren ist noch nicht da, insofern können wir noch ein bisschen weitermachen. Aufspüren des ursächlichen Genes, wenn keine Konsolidität vorliegt. Das heißt, wir können nicht so einen großen Stammbaum analysieren, wo wir dann das ursächliche Gen einfach identifizieren können. Dann macht man heutzutage einfach direkt nur eine Exomsequenzierung und oft eben eine Triomsequenzierung. Das heißt, wir sequenzieren den Indexpatienten und die beiden Eltern. Das macht man deshalb, weil dann, wenn bei einem Kind eine Neumutation entstanden ist, die einen dominanten Effekt auslöst und die Krankheit begründet, dann kann man das relativ einfach erkennen. Die beiden Eltern haben diese Mutation nicht. Und wenn man jetzt bei einer regulären Exomsequenzierung zum Beispiel 1000 Mutationen herausbekommt, dann sind der größte Teil davon Polymorphismen. Wenn man alle diejenigen, bei denen die bekannte Allelfrequenz der Bevölkerung größer ist als 2% rausschmeißt, dann bleiben davon dann nur noch 5300 Mutationen übrig, also ein relativ kleinerer Anteil. Wenn man dann guckt, welche Gene sind davon relevant für die Krankheit oder könnten relevant sein, welche Mutationen sind überhaupt relevant und werden nicht von Vorhersageprogrammen als irrelevant eingestuft, weil sie zum Beispiel einen Aminosäureaustausch nur von Alanin nach Valin machen, der normalerweise nicht viel macht. Dann kommt man auf 35 Gene, die vielleicht noch relevant sind. Wenn man dann so eine Genliste hat und fragt sich, was können die ganz konkret mit dem Phänotyp des Patienten zu tun haben, sprich Brainstorming. Und dann gibt es noch eine Software, die heißt Gene Distiller, wo man Phänotypen eingeben kann. Und dann kriegt man alle möglichen Literatur, bei denen ein bestimmtes Gen schon mal im Zusammenhang mit einem bestimmten Phänotyp aufgefallen ist. Dann findet man jedenfalls das entscheidende Gen. Dies hier war ein Mangantransporter, den wir vor 2 Jahren gefunden haben. der im Übrigen dann auch eine CTG-Erkrankung macht, weil das Mangan wichtig war für ein Protein als Kofaktor, was bei der Glykosylierung eine Rolle spielt. Stand seit 2017 ungefähr, wir machen fast immer inzwischen eine Triom-Analyse, eben um die Neumutation bei einem Kind direkt zu erkennen zu können. Und Quintessenz, das SNP-Chip-basierte Mapping, machen wir nur noch, wenn das Next-Generation-Sequenzierung nicht direkt den Defekt findet. Und die Next-Generation-Sequenzierung dazu, meist Triom, beschleunigen die Aufklärung der Molecular Basis of Inherited Disease. Das habe ich deswegen mal geschrieben, weil es ein Buch gab, in dem man früher alles zusammengetragen hat an Wissen über genetische Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen. Das war damals dreibändig. 2001 die Version kann man inzwischen für 2.300 Euro im Internet bekommen, neuwertig. Aber inzwischen ist das Wissen eben auch durch diese neuen Techniken so stark angestiegen, dass man das nicht mehr in Buchform herausbringt, sondern nur noch im Internet. Gut, die Konsequenz ist, oft können wir bei seltenen Erkrankungen nur eine pränatale oder Präimplantationsdiagnostik anbieten. Das ist für die Eltern aber trotzdem sehr wertvoll. Gelegentlich können wir aber auch eine gezielte Therapie machen, wie beim PGM1. Manchmal gibt es Enzymersatztherapien oder einfache Nahrungsergänzungen, wie bei uns. Und das kann dann zum Beispiel so aussehen wie hier. Da sieht man ein Kind, was sich selbst eine Magensonde schiebt, um die Nahrungsergänzung über Nacht zu ermöglichen und zum Beispiel den Zuckerspiegel aufrechtzuerhalten. Und ich denke, wenn die Arbeit, die wir machen, dazu führt, dass die Therapie im Prinzip ein Kinderspiel ist, dann hat es sich gelohnt. Ich danke für die Aufmerksamkeit.